es um einen Konflikt an der Berliner Charité, der sich länger hingezogen hatte, und um Beschäftigte, die sonst nicht so im Fokus stehen. Die Nachrichten mit Jürgen Buch.
Der Tarifstreit an der Berliner Charité ist beendet. Damit gibt es jetzt nach wochenlangen Streiks eine Einigung. Die Beschäftigten des Tochterunternehmens CFM sollen ab 2030 genauso viel Geld verdienen wie Angestellte der Charité selbst. Laurenz Thio, RBB Landespolitik.
Ihre Bezahlung wird schrittweise an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst angeglichen. Auf einen entsprechenden Stufenplan haben sich nach RBB-Informationen die Geschäftsführung der CFM und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi geeinigt. Die rund 3.500 Mitarbeitenden der Charité-Tochter sind für die Charité unter anderem für Medizintechnik, Krankentransport, Reinigung und Sicherheit zuständig. Seit einer Ausgliederung in das Charité-Tochterunternehmen CFM im Jahr 2005 verdienen sie schlechter als Kolleginnen und Kollegen beim Mutterkonzern.
Der Bundestag hat über Pläne der Bundesregierung für eine schärfere Migrationspolitik debattiert. Die Vorlage aus dem CSU-geführten Innenministerium sieht vor, dass Angehörige von Geflüchteten ohne anerkannten Asylstatus erstmal nicht mehr nachkommen dürfen. Bisher können jeden Monat 1.000 Visa für den Familiennachzug von sogenannten subsidiär Schutzberechtigten ausgegeben werden. Innenminister Dobrindt sagte, die geplante Aussetzung des Familiennachzugs durchbreche die Logik von Schleusern, dass es nur einer nach Deutschland schaffen müsse und dann die Familie nachkommen könne. Der AfD-Politiker Baumann nannte den Gesetzentwurf eine Mogelpackung. Dobrindt täusche die Wähler, weil nur ein Bruchteil des tatsächlichen Nachzugs von Familienangehörigen gestoppt werde. Im Bundestag haben Grüne und Linke gefordert, dass der Mindestlohn auf 15 Euro erhöht wird. Er liegt gerade bei 12,82 Euro pro Stunde. Die beiden Parteien haben getrennte Anträge dazu eingebracht. Aus dem Hauptstadtstudio Tim Aßmann.
Ein zu niedriger Mindestlohn vertiefe Gräben im Land, so die Position der Grünen. Für die Linke ist der Mindestlohn in seiner jetzigen Form ein Armutslohn. Aus Sicht der AfD wäre eine Erhöhung auf 15 Euro völlig überzogen und wirtschaftlich desaströs. Die SPD hält einen Mindestlohn von 15 Euro für notwendig, ist aber gegen eine Einflussnahme des Gesetzgebers. Auch CDU und CSU lehnen politische Vorgaben ab. Die Regierungskoalition aus Union und Sozialdemokraten will die Entscheidung über die Höhe weiterhin der unabhängigen Mindestlohnkommission überlassen. Sie ist mit Vertretern von Arbeitgebern und Arbeitnehmern besetzt und stand in der Vergangenheit in der Kritik. Ihr wurde vorgeworfen, einen zu niedrigen Satz beschlossen zu haben. Die Kommission hat angekündigt, sich künftig am durchschnittlichen Bruttolohn zu orientieren.
In Köln steht ein Jugendlicher unter Terrorverdacht. Der 14-Jährige soll im Internet IS-Propaganda verbreitet haben. Außerdem soll er in sozialen Medien angekündigt haben, einen Anschlag auf den Kölner Weihnachtsmarkt im Dezember zu verüben. Nach Auskunft der Staatsanwaltschaft hat der Jugendliche die deutsche Staatsangehörigkeit. Er wurde in Gewahrsam genommen. Bei neuen russischen Luftangriffen sind nach ukrainischen Angaben in Kiew mindestens 3 Menschen getötet worden. Laut Bürgermeister Klitschko wurden etwa 20 Menschen verletzt. Den Angaben zufolge haben die Drohnen- und Raketenangriffe in verschiedenen Vierteln Brände ausgelöst. Neben Wohnhäusern wurde auch zivile Infrastruktur getroffen, darunter Gleise einer Metrolinie. Russland meldete seinerseits Luftangriffe der Ukraine. Mehr als 170 Drohnen seien über dem Westen und Süden des Landes abgeschossen worden. Im Gebiet Saratow soll eine Raffinerie getroffen worden sein. Mit einem Straßenfest in Berlin-Kreuzberg beginnt gerade der Karneval der Kulturen. Bis Pfingstmontag gibt es rund um den Blücherplatz Musik, Theater und Performances von etwa 830 Künstlerinnen und Künstlern. Dazu kommen viele Stände mit Kunsthandwerk, Essen und Getränken. Der traditionelle Straßenumzug am Sonntag zieht wegen Bauarbeiten erstmals nicht durch Kreuzberg und Neukölln, sondern über die Frankfurter Allee und die Karl-Marx-Allee in Friedrichshain. Die Co-Leiterin des Karnevals, Seifert, wies im rbb24-Inforadio Bedenken von Anwohnern wegen des anfallenden Mülls zurück. Man werde den Kiez so verlassen, wie man ihn vorgefunden hat. Unter anderem sei ein Clean-Up-Day mit 40 freiwilligen Helfern geplant, so Seifert. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag wechselnd bewölkt mit etwas Sonne, im Südwesten auch einige Schauer oder Gewitter möglich, starkböiger Südwestwind. Aktuell haben wir in Berlin-Kreuzberg 21 und in Spandau 23 Grad, in Wiesenburg 18 und in Guben 24 Grad. Morgen wechselhaft, ab dem Mittag Schauer und einzelne Gewitter bei 20 bis 24 Grad. Auch am Sonntag bleibt es wechselhaft, dabei wird es etwas kühler. Die Zeit 15.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Irina Grabowski. Die Bedrohungslage in Europa hat sich seit dem Krieg Russlands gegen die gesamte Ukraine deutlich verändert. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe will deshalb geeignete Schutzräume für Menschen in Deutschland massiv ausbauen. Die Bonner Behörde arbeitet gerade an einem neuen Konzept, bei dem es allerdings nicht darum geht, neue Bunker zu bauen, sondern andere geeignete Schutzräume zu finden und einzurichten. Wie es dazu kommt und was für Pläne das sind, an denen das Bundesamt arbeitet, erläutert unser Reporter Jörg Sauerwein.
Wir hatten lange Zeit Frieden, in denen keine Schutzräume mehr gebraucht wurden. Seit dem russischen Angriffskrieg sieht BBK-Präsident Tiesler jetzt aber wieder einen Bedarf dafür. Nur kann man den gar nicht so schnell umsetzen. Nur ein Beispiel. Früher hatten wir in ganz Deutschland rund 2000 öffentliche Schutzräume. Von denen gibt es jetzt offiziell noch 579. Aber die sind laut der Behörde überhaupt nicht funktions- und einsatzbereit. Denn vor knapp 20 Jahren hatte man sich wegen des damals anhaltenden Friedens entschieden, dass man sich das Geld spart und eben nichts mehr investiert. Und deshalb geht es jetzt darum, schnelle Lösungen zu finden, mit denen möglichst alle Menschen gut geschützt werden können.
Es ist da die Rede davon, dass beispielsweise U-Bahn-Tunnel oder Tiefgaragen zu Schutzräumen werden könnten. Und Jörg Sauerwein, unser Reporter, beschreibt, wie man sich das vorstellen muss.
Das BBK arbeitet gerade an einem Konzept, das genau solche Räume einbezieht. Also Tunnel, Tiefgaragen, Keller in öffentlichen Gebäuden. Die bieten alle schon guten Schutz, sagen die Fachleute. Und das hätten auch die Erfahrungen aus dem Ukraine-Krieg gezeigt. Und noch ein Vorteil, diese Räume sind auch übers ganze Land verteilt und leicht zu finden und für die meisten Menschen eben gut erreichbar, ob in Ballungsräumen oder kleineren Städten. Jetzt geht es zum einen darum, diese ganzen Räume erstmal zu finden und zu identifizieren. Und dann braucht es noch entsprechende Vorbereitungen. Also wenn zum Beispiel eine große Tiefgarage zum Schutzraum werden soll, dann braucht man dort beispielsweise eben auch Toiletten, weil sich die Menschen vielleicht auch etwas länger dort aufhalten müssen. Und diese Vorbereitungen, die sollen im Idealfall bis zum Jahr 2029 abgeschlossen sein. Denn das Ziel lautet, dass Deutschland dann wieder zivilschutzfähig sein soll.
Es soll schon in diesem Jahr ein Schutzraumkonzept vorgestellt werden, war heute zu lesen, und da könnte etwas dran sein.
Das Ziel ist vor allem erstmal mit möglichst einfachen Mitteln so viel Schutz wie möglich zu erreichen. Und deshalb will das BBK voraussichtlich im Sommer unter anderem Informationen über Broschüren, aber auch im Internet herausgeben. Und darin wollen die Experten unter anderem erklären, wie zum Beispiel auch der eigene Keller mit geringem Aufwand schon zu einem Schutzraum werden kann. Und es soll dann auch schon Übersichten mit geeigneten öffentlichen Schutzräumen geben, die man auch schon jetzt im Ernstfall aufsuchen könnte, selbst wenn es da eben zum Beispiel noch keine Toiletten gibt. Und dann ist der Plan, dass man in einer App alle diese geeigneten öffentlichen Räume in der Nähe dann auch direkt angezeigt bekommt und schnell hinfindet.
Soweit Jörg Sauerwein aus Bonn, dort der Sitz des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. 2 Monate nach dem Erdbeben in Myanmar leben dort tausende Menschen noch immer in provisorischen Unterkünften ohne sauberes Wasser, ohne sanitäre Versorgung. Und jetzt kommt die Monsunzeit. Die Militärjunta kümmert sich wenig um das Schicksal der Menschen. Und die Lücke müssen Hilfsorganisationen aus dem Ausland füllen, berichtet unsere Korrespondentin Christiane Justus.
Unter Plastikplanen haben sie notdürftig Schutz gefunden, mit dem, was ihnen noch geblieben ist. Auf dem Gelände eines Klosters in einem Dorf nahe der Stadt Mandalay. Seit 2 Monaten leben Svenu und ihre Familie nun schon so. Sie versuchen, ein bisschen Normalität zu schaffen. Die Mutter rührt Tanaka an, die traditionelle Gesichtspaste zur Hautpflege. Eigentlich sollte die Schule für den 10-jährigen Sohn wieder beginnen, aber das Schulgebäude ist immer noch einsturzgefährdet. Auch ihre Hütte hier nicht stabil genug, erzählt sie. Das Leben hier wird noch schwieriger, wenn es erst mal regnet. Die Planen schützen uns in der Monsunzeit nicht. Bei starkem Wind und Regen, da wird alles nass. Ihr 2-stöckiges Haus ist zusammengebrochen. Unten war der Laden, oben ihr Zuhause. Eine freiwillige Helferin der Hilfsorganisation World Vision unterstützt die Familie seit dem Erdbeben. Trinkwasser ist ein großes Problem, Geld für Lebensmittel. Denn ohne Geschäft hat die Familie kein Einkommen mehr, wie viele hier, erklärt Min Tandar von World Vision. Die meisten hier können es sich nicht leisten, die Häuser wieder aufzubauen. Und jetzt, wo die Regenzeit beginnt, braucht jeder ein sicheres und dann auch ein warmes Zuhause. Mandalay, die zweitgrößte Stadt Myanmars, liegt nah am Epizentrum des Erdbebens. Überall noch riesige Trümmerberge, eingestürzte Wohnhäuser. Es fehlt an schwerem Gerät, an Baggern, um den Schutt endlich wegzubringen. Und offenbar ist es zusätzlich nicht einfach, die Genehmigung von der städtischen Behörde zu bekommen für Abtransport und Wiederaufbau. Für die Menschen in Myanmar war die Situation schon vor dem Erdbeben katastrophal. Seit 4 Jahren herrscht Bürgerkrieg. Die Militärjunta kämpft gegen Rebellen und Bürgerarmeen. Ein unübersichtlicher Krieg mit vielen Frontlinien. Und trotz des Erdbebens, trotz eines gerade verlängerten Waffenstillstandsabkommens, im Land wird weiter gekämpft. Die Johanniter haben eine Behelfsklinik eingerichtet, unter einem Wellblechdach am Stadtrand. Die Sprechstunde von Arzt Tara Damian ist jeden Tag überfüllt. Er sorgt sich, dass die Medikamente nicht reichen. Und mit dem Regen kommen jetzt die Mücken und Krankheiten wie Malaria und Dengue nehmen zu. Eine ältere Frau wartet auf einem Plastikstuhl im Schatten auf ihr Gespräch mit dem Arzt. Das Erdbeben hat sie überlebt, auch die Nachbeben. Aber seit 2 Monaten schläft sie schlecht. Seit dem Erdbeben schlafe ich draußen, auf dem Boden. Im Haus fühle ich mich nicht mehr sicher. Ich glaube, deshalb habe ich jetzt so starke Rückenschmerzen. Und eine andere Frau erklärt, dass sie schon zum 3. Mal das Angebot der Johanniter hier nutzt. Die Klinik ist enorm wichtig. Viele könnten sich einen normalen Arztbesuch irgendwo in der Stadt gar nicht leisten. Ich auch nicht. Internationale Hilfsorganisationen benötigen in Myanmar eine Registrierung, so etwas wie eine Lizenz zum Arbeiten. Mit Hilfe von lokalen Mitarbeitern konnten sie schnell reagieren, aber es ist mühsam. Und es sind nicht nur die körperlichen Verletzungen, um die sie sich kümmern. Viele Kinder sind traumatisiert, Familienmitglieder wurden unter Trümmern begraben, das Leben aus den Fugen geraten.
Soweit die Reportage von Christian Justus zur Situation in Myanmar 2 Monate nach dem Erdbeben. Die Prignitz und die Landwirtschaft, das gehört zusammen. Überall werden Kartoffeln, Raps und Getreide angebaut. Junge Menschen kommen damit aber nur noch selten in Berührung. Beim Tag der Landwirtschaft in Pritzwalk konnten Jugendliche jetzt in Berufe reinschnuppern, die die Landwirtschaft zu bieten hat. RBB24-Reporter Björn Hasewendt.
Imposant steht der große grüne Traktor auf dem Hof des Agrarbetriebes Agravis. Jetzt gibt's für die 8-Klässler eine Premiere. Sie dürfen selbst an Steuer. Roy Kicke erklärt noch fix die Technik.
Da unten, das rote ist Gas, hier ist Kupplung und das andere schwarze Doppelpedal ist Bremse. Ne? Starte mal rechts.
Und schon geht es los. 8-Klässlerin Pia dreht ein paar Runden über den Betriebshof.
Also es war ein bisschen neu, ich habe es noch nie gemacht. War mal spannend, das zu machen. Ja, also es ist alles modern gemacht da drin, also war schön.
Berührungsängste mit der Landwirtschaft sollen heute genommen werden. An 12 Stationen für die Schüler des Pritzwalker Gymnasiums und der Oberschule. An einer wird zum Zwischenfruchtanbau informiert. Ein Stückchen weiter geht's um die Rinderhaltung und bei Tino Kerber um den Pflanzenschutz auf den Feldern. Hinter ihm steht die Pflanzenschutzspritze, ein riesiges Gefährt mit einem 5500 Liter Wassertank an Bord.
Sagen wir, die höchste Menge vom Pflanzenschutz, was wir haben, Frank, ungefähr 4 Liter, nicht 4 bis 5 Liter, auf dem Hektar. Und die geringste Menge sind 75 Milliliter.
Mit dem Aktionstag wollen die Prignitzer Betriebe die Jugend für die Berufe rund um die Landwirtschaft begeistern. Also vom Land- und Forstwirt über den Laboranten bis zum Landmaschinentechniker. Andreas Kickback vom Kreisbauernverband.
Wir haben einen demografischen Wandel. Irgendwo ältere Mitarbeiter scheiden aus und jüngere müssen nachkommen. Man kann gewisse Prozesse vielleicht automatisieren. Trotzdem wird immer noch jemand gebraucht, der die Maschinen bedient, der sie überwacht, der sie wartet und der sich auch um die Tiere kümmert.
Bei den Schülern wie Sascha kommt der kompakte Einblick gut an. Aber ist die Landwirtschaft nun was für ihn?
Vielleicht muss noch gucken, wie es alles aussieht.
Noch hat er ja Zeit. Die Betriebe hoffen, dass zumindest der ein oder andere Schüler Gefallen gefunden hat und zum Beispiel zum Praktikum vorbeikommt.
Ja, oder man kann auch im Sommer zum Ferienjob mal. Die bieten auch viele Landwirtschaftsbetriebe an und ermöglichen so Jugendlichen einen Einblick.
RBB 24 Inforadio Sport.
Am Sonntag spielt die deutsche Fußballnationalmannschaft in Stuttgart gegen Frankreich um Platz 3 bei der Nations League, also das kleine Finale. Und da gab es auch schon so despektierliche Formulierungen. Spiel um die goldenen Ananas, lockerer Saisonausklang, Larifari-Spiel. Das hat man gehört und gelesen. Und dann kam so ein Begriff, den prägte Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann, Charakterfrage. Jetzt fragen wir nach im DFB-Quartier in Herzogenaurach bei Florian Eckel, was denn dieser Begriff zu bedeuten hat. Was meint der Bundestrainer?
Ja, das klingt natürlich im ersten Moment immer so ein bisschen hart, wenn es nach einem Charaktertest quasi gerufen wird. Aber es heißt nichts anderes, als dass man einfach ja ein bisschen wieder mehr Gas geben muss. Das war einfach zu wenig gegen Portugal. Es lag gar nicht daran, dass man spielerisch, fußballerisch so unterlegen war, sondern einfach, dass nicht alle Spieler auf 100% gekommen sind. Und das wurde übrigens auch intern nochmal besprochen, wie uns heute zum Beispiel Dennis Undav auch verraten hat bei der Pressekonferenz.
Über das Level, was die Energie angeht, haben wir auch natürlich nochmal gesprochen, selbst nach dem Spiel direkt in der Kabine, dass wir jeden Spieler bei 100% brauchen, die von Anfang an spielen und die auch reinkommen. Wenn wir das ins Spiel bringen, dann kann das schon meistens reichen oder bringt uns in eine gute Position.
Also Sie wollen am Sonntag gegen Stuttgart auf jeden Fall keine Larifari-Leistung sehen beim DFB-Team.
Das war ein schöner Versprecher gegen Stuttgart. Sie meinen gegen Frankreich in Stuttgart? Macht nichts.
In Stuttgart gegen Frankreich, genau.
Kann richtig. Man schon mal durcheinander kommen. Freuen wir uns sehr, dass wir auch in Stuttgart dieses kleine Finale haben. Hat sich personell denn was getan?
Also Nick Woltemade, der sollte eigentlich abreisen zur U21-Nationalmannschaft. Der wird jetzt doch nochmal hier behalten, könnte am Sonntag dann nochmal von Beginn an spielen. Mal sehen, vielleicht wird Julian Nagelsmann die Startelf ein bisschen korrigieren. Er hat ja kurz nach der Pause dreifach gewechselt, hat unter anderem Niklas Füllkrug von Beginn an gebracht oder eben auch den Ex-Berliner Gosens. Könnte sein, dass die vielleicht von Beginn an starten. Alles andere müssen wir abwarten. Gibt ja heute gerade noch eine Trainingseinheit und dann morgen nochmal eine.
Ja, die letzten zwei Spiele gegen Frankreich hat Deutschland gewonnen. Was heißt das für Sonntag?
Ja, das heißt gar nicht allzu viel, denn ich glaube, der Gradmesser für Sonntag ist eher die Leistung der Franzosen gestern gegen Spanien. Also die Historie spielt ja meistens eh in der Aktualität überhaupt gar keine Rolle. Deswegen ist es vielleicht ein Gut fürs Selbstvertrauen, dass man da zuletzt gut ausgesehen hat. Aber das war trotz der 5 Gegentreffer, die Franzosen kassiert haben, natürlich offensiv schon eine brutale Leistung. Die Deutschen sollten also vorgewarnt sein, dass Frankreich sehr offensiv stark ist, 4 Tore geschossen hat, absolute Superstars mitbringt wie Kylian Mbappé. Und da müssen sie auf jeden Fall ein bisschen Gas geben am Sonntag.
Vielen Dank. Das war Florian Eckel aus dem DFB-Quartier in Herzogenaurach.
Hallo.
Weiter mit den deutschen Fußballerinnen. Die treffen im Halbfinale der Nations League auf Frankreich. Das ergab die heutige Auslosung. Dazu Martina Knief.
Die Französinnen haben sich sehr souverän für das Final Four qualifiziert und sich mit guten Leistungen auch in den Topf der Favoritinnen für die Europameisterschaft gespielt. Die deutsche Mannschaft zeigte zuletzt aufsteigende Form und startet mit sehr viel Selbstvertrauen in die EM-Vorbereitung, die am 19. Juni beginnt. Im Halbfinal-Hinspiel hat die DFB-Auswahl Heimrecht. Im zweiten Halbfinale stehen sich Titelverteidiger und Weltmeister Spanien und Schweden gegenüber. Gespielt wird das Halbfinale der Nations League in Hin- und Rückspiel Ende Oktober. Im November, Dezember findet dann das Finale und die Partie um Platz 3 statt. In der ersten Auflage der Nations League der Frauen wurde die DFB-Auswahl vor einem Jahr Dritter und sicherte sich damit das letzte Ticket für die Olympischen Spiele in Paris.
Und das war der Sport. Das Wetter in Berlin und Brandenburg. Bis zum Abend haben wir neben Wolken ab und zu Sonne. Schauer sind möglich, einzelne Gewitter. Liest sich fast wie gestern, der Wetterbericht. Sehr windig, 21 bis 24 Grad. Und morgen dann auch Wolken, etwas Sonne im Wechsel, vereinzelt, also nur vereinzelt. Bis zum Nachmittag wieder deutlich mehr Schauer und örtliche Gewitter. Jetzt habe ich die Kurve noch gekriegt, 20 bis 24 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Jürgen Buch.
Staus und Verzögerungen in Brandenburg. Westliche A10 in Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest 30 Minuten. In Richtung Dreieck Werder zwischen Potsdam Nord und Vöben 20 Minuten. Und östliche A10 in beiden Richtungen zwischen Rüdersdorf und Dreieck Spreeau jeweils 10 Minuten. Die B96 ist zwischen Glienicke Nordbahn und Hohenneuendorf in beiden Richtungen nach einem Unfall gesperrt. Stadtverkehr Berlin. Geduld brauchen Sie aktuell auf der A100 Richtung Wedding zwischen Wechsstraße und Dreieck Charlottenburg und auf der A113 stadtauswärts bis Schönefeld Nord. Staupunkte in der Innenstadt sind rund um Hallisches Tor und Blücherplatz wegen des Karnevals der Kulturen. Außerdem Schlesisches Tor und Elsenbrücke, Rudolf-Rühl-Allee, Hermann- und Karl-Marx-Straße sowie rund um die gesperrte Wollangstraße. Staus stadtauswärts gibt's auf Prenzlauer Promenade, Malchior und Ahrensfelder Chaussee. Ein Hinweis zur Brücke an der Wuhlheide, die Verbindung Treskow-Allee-Edisonstraße wird gegen 18 Uhr freigegeben, die Verbindung Rummelsburger und an der Wuhlheide um 21 Uhr. RBB 24 Inforadio auch für unterwegs mit unserer App.
Es ist 15.20 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Irina Grabowski im Studio. Guten Tag. Heute bestimmt mal nicht der Kanzler und der Mann im Weißen Haus unsere Schlagzeilen jetzt am Nachmittag, sondern jene Menschen, die an der Charité in Berlin eher nicht im Rampenlicht stehen, aber eine bemerkenswerte Ausdauer bewiesen haben, um für ihre Interessen einzustehen. Die Nachrichten dazu mit Jürgen Buch.
Die Beschäftigten der Charité-Tochter CFM sollen ab dem Jahr 2030 genauso viel Geld verdienen wie Angestellte der Charité selbst. Darauf haben sich die CFM-Geschäftsführung und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi geeinigt, wie der RBB erfahren hat. Demnach wird das Gehalt der rund 3.500 Beschäftigten stufenweise an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst angeglichen. In einem ersten Schritt steigt das Einkommen ab diesem Juni zunächst auf 88%. Dazu kommt eine Einmalzahlung von 300 Euro. CFM ist unter anderem für Krankentransport, Reinigung und Sicherheit zuständig. Wegen des Tarifstreits gab es wochenlange Streiks. Der Bundestag hat über eine schärfere Migrationspolitik debattiert. Dabei ging es um den Nachzug von Angehörigen von Geflüchteten ohne anerkannten Asylstatus. Innenminister Dobrindt will diesen Familiennachzug für 2 Jahre aussetzen. Aus dem Hauptstadtstudio Lissi Kaufmann.
Die sozialdemokratischen Redner machen in der Bundestagsdebatte klar, der SPD-Fraktion ist der Kompromiss mit der Union zum Familiennachzug schwer gefallen. Es zeige eben, was politisch möglich war, meint die SPD-Abgeordnete Rasha Nasser. Deutliche Kritik kommt von den Grünen und der Linkspartei. Sie nennen das Vorhaben unmenschlich und warnen vor den Folgen. Der AfD wiederum geht das Vorhaben der Regierung nicht weit genug. Bundesinnenminister Dobrindt von der CSU verteidigt den Plan im Bundestag. Der Schritt wirke auch indirekt, weil damit ein Anreiz wegfalle, nach Deutschland zu kommen.
Im Bundestag haben Grüne und Linke gefordert, dass der Mindestlohn auf 15 Euro erhöht wird. Beide Parteien kritisieren, dass viele Menschen trotz harter Arbeit von ihrem Einkommen kaum leben könnten. Auch die SPD hält einen Mindestlohn von 15 Euro zwar für richtig, sie ist aber dagegen, diese Frage per Gesetz zu regeln. Wie CDU und CSU will sie, dass über die Höhe weiterhin die unabhängige Mindestlohnkommission entscheidet. Aktuell liegt der Mindestlohn bei 12,82 Euro pro Stunde. In Köln steht ein Jugendlicher unter Terrorverdacht. Der 14-Jährige soll im Internet IS-Propaganda verbreitet haben. Außerdem soll er in sozialen Medien angekündigt haben, einen Anschlag auf den Kölner Weihnachtsmarkt im Dezember zu verüben. Nach Auskunft der Staatsanwaltschaft hat der Jugendliche die deutsche Staatsangehörigkeit. Er wurde in Gewahrsam genommen. Die Bundesnetzagentur in Bonn hat erste Ergebnisse zur Messung der Mobilfunkversorgung in Deutschland vorgelegt. Dabei waren Handynutzer aufgefordert, der Bundesnetzagentur mithilfe einer App Funklöcher zu melden. Die Ergebnisse fließen in eine interaktive Karte ein. Vom Sitz der Behörde in Bonn, Sebastian Tittelbach.
In der Zeit zwischen Ende Mai und Anfang Juni haben mehr als 150.000 Nutzer die Funkloch-App der Bundesnetzagentur genutzt. Das Ergebnis sind rund 145 Millionen neue Messpunkte, also Angaben, wie gut der Handyempfang am jeweiligen Ort ist. Besonders stark war der Rücklauf aus NRW, gefolgt von Baden-Württemberg und Bayern. Bei rund 98% der Messpunkte gab es 4G oder sogar 5G-Empfang. Die übrigen 2% entfallen auf langsame 2G-Verbindungen und echte Funklöcher. Die Messwoche soll künftig einmal im Jahr stattfinden, auch um zu überprüfen, ob die Anbieter den rechtlichen Auflagen nachkommen und ihre Netze ausbauen.
Der Naturschutzbund Deutschland fordert, Nord- und Ostsee besser zu schützen. Der Zustand beider Meere sei besorgniserregend, sagte ein Sprecher in Berlin. Meere würden große Mengen Kohlendioxid speichern und seien Orte der Erholung. Um das zu erhalten, müsse es ein nationales Sofortprogramm zum Meeresschutz geben. Es gelte, Salzwiesen und Seegraswiesen wiederherzustellen. Außerdem müssten artenreiche Riffe erhalten werden, um dem Verlust der Biodiversität entgegenzuwirken. Am Sonntag ist der internationale Tag des Meeres. Wer über Pfingsten verreisen will, muss sich auf Staus einstellen. Die Autobahngesellschaft geht davon aus, dass die Straßen insbesondere heute und morgen Vormittag voll werden. Martin Grunwald, RBB 24.
Besonders belastet dürften laut ADAC die A10, 11 und 12 sein. Auch in Richtung der klassischen Urlaubsziele wie Ostsee und Alpen wird viel Verkehr erwartet. Die Tage vor und nach Pfingsten zählen zu den staureichsten des Jahres, zumal in Berlin und Brandenburg am Dienstag noch schulfrei ist. Auch die Züge werden voll. Die Bahn meldet, dass die Buchungslage für Pfingsten deutlich über der des Vorjahres liegt. Daher sollten Sitzplätze reserviert werden.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag wechselnd bewölkt mit Sonne, im Südwesten einige Schauer oder Gewitter, stark böiger Südwestwind. Aktuell in Berlin-Spandau 23 und in Marzahn 20 Grad, in Wittstock-Dosse 17 und in Guteborn 24 Grad. Morgen wechselhaft, ab Mittag Schauer und einzelne Gewitter bei 20 bis 24 Grad. Die Zeit 15.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Irina Grabowski. Es gab vergangene Nacht bis in den frühen Morgen hinein Luftangriffe Russlands auf die Ukraine, Kiew, aber vor allem auch Orte im Westen des Landes betroffen. Man hatte ja irgendwie die Hoffnung, dass Russland dazu nicht mehr die großen Fähigkeiten hat, wegen des Drohnenangriffs der Ukraine auf Luftwaffenstützpunkte. Aber heute haben wir was anderes gesehen. Florian Kellermann ist ARD-Korrespondent in Kiew. Herr Kellermann, wie haben Sie heute den Angriff auf Kiew erlebt?
Ich bin auch geweckt worden vom Alarm, der sehr laut ist und der hat dann auch bestanden. Ich meine, die Sirenen hören dann auf, aber der Alarm hat 4 Stunden lang bestanden. Es ging nicht so lange nach Mitternacht los und es kam dann in mehreren Wellen die Angriffe. Das habe ich gehört, die Einschläge, die Explosionen, dann auch immer wieder das Feuer der Flugabwehr. Man hört dann auch diese Shahed-Drohnen, die im Iran entwickelt wurden. Die haben so einen ganz typischen Klang. Das heißt immer wie ein Moped und so ist es auch so ungefähr. Also die waren auch nicht so weit weg. Ja, und das hat sich dann eben 4 Stunden lang gezogen, immer in 9 Wellen.
In Kiew sollen Rettungskräfte ums Leben gekommen sein. Wie ist das passiert?
Da habe ich keine detaillierten Angaben, aber Rettungskräfte kommen sehr, sehr häufig ums Leben oder werden verletzt. Nicht nur in Kiew, auch in anderen Städten. Diesmal sind Rettungskräfte zwar nicht gestorben, aber doch verletzt worden. In Ternopil zum Beispiel 6. Und man geht davon aus, dass Russland schon auch zielgerichtet immer wieder die gleichen Stellen zweimal angreift, um eben diejenigen zu erwischen, die gerade dabei sind, die Folgen des ersten Angriffs zu beseitigen.
Welches Ausmaß hatten diese Luftangriffe von heute Nacht insgesamt? Also womit hat Russland die Ukraine angegriffen und wo war der Schwerpunkt der Angriffe?
Das waren über 400 Kamikaze-Drohnen und ja rund 50 Raketen- und Marschflugkörper, also ein sogenannter kombinierter Angriff, wo eben verschiedenstes fliegendes Kriegsgerät eingesetzt wird, um eben auch die Flugabwehr zu übersättigen und zu verwirren. Da werden dann auch Drohnen eingesetzt, die gar nicht explodieren können, sondern die nur ja Masken sind, also Pappkameraden sozusagen, aber die eben auch die Flugabwehr mit belasten. Und es ging vor allem gegen die Hauptstadt Kiew, aber dann auch gegen westliche Städte, Lutsk und Ternopil, kleinere Städte, die bisher nicht so angegriffen wurden. Und für die war das dann auch tatsächlich der größte Angriff seit Kriegsbeginn für Kiew und insgesamt nicht. Die Zahl der Verletzten wird im Moment mit rund 50 angegeben, aber es kommen dann auch immer wieder neue Zahlen und es sind mindestens 3 Menschen dabei gestorben in Kiew, diese Rettungskräfte, die Sie angesprochen haben. Es gab auch mal die Zahl 4, aber die hat sich offenbar nichts bestätigt.
Warum ist die russische Armee in der Lage, weiterhin solche Angriffe durchzuführen, trotz des Drohnenangriffs auf russische Luftwaffenstützpunkte? Wie wird das in der Ukraine analysiert?
Da wird es so analysiert, dass Russland diese Fähigkeit tatsächlich weiterhin hat, aber eben eingeschränkt hat. Die relativ optimistischen ukrainischen Angaben waren ja, dass die Ukraine es geschafft habe, ein Drittel der strategischen Bomberflotte Russlands auszuschalten. Und selbst wenn das so stimmen würde, was wohl doch ein bisschen zu hoch gegriffen ist, die Angriffe waren erfolgreich, aber wohl nicht so erfolgreich. Aber selbst dann hätte Russland natürlich immer noch Flugzeuge, mit denen es Raketen abschießen kann und Marschflugkörper. Allerdings sagen die Ukrainer auch, wir haben diesmal sehr, sehr viel abschießen können. Also die Flugabwehr war sehr erfolgreich und das könnte eben schon auch damit zusammenhängen, dass es nicht mehr so viele Flugzeuge sind in Russland, die gleichzeitig Raketen und Marschflugkörper abschießen können. Denn die Gleichzeitigkeit ist natürlich das, was ein weiteres großes Problem für die Flugabwehr darstellt.
Vielen Dank. Das war Florian Kellermann, ARD-Korrespondent in Kiew. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Der Bundestag hat heute Vormittag in erster Lesung über eine Verschärfung des Migrationsrechts debattiert. Und diesmal ging es um die geplante Aussetzung des Familiennachzugs. Und zwar für Menschen, die keinen anerkannten Asylstatus hier haben in Deutschland. Und danach haben die Abgeordneten dann über eine Erhöhung des Mindestlohns noch diskutiert. Da ging es auf Antrag der Grünen darum, ob die schwarz-rote Bundesregierung den Klimaschutz vernachlässigt. Und auch heute leitet nun Bundestagspräsidentin Julia Klöckner die Sitzung. Sie ist seit mehr als zwei Wochen im Amt. Die CDU-Politikerin folgte ja auf Bärbel Baas von der SPD. Und jetzt ist es also Klöckners Aufgabe, als Sitzungsleiterin für Ausgleich zu sorgen. Aufgefallen ist sie bislang vor allem mit einem energischen Einschreiten bei Störungen, berichtet unser Hauptstadtkorrespondent Uwe Jahn.
Julia Klöckners Stil als Bundestagspräsidentin ist, sagen wir, resolut. Ganz gleich, ob Abgeordnete andere verunglimpfen, ein T-Shirt mit einer politischen Aussage darauf tragen, Besucher von der Tribüne dazwischenrufen oder Mitglieder des Hauses zu laut mit anderen schwatzen.
Das ist unparlamentarisch, dafür rüge ich Sie. Dann würde ich Sie bitten, die Sitzung zu verlassen, bitte. So, die Debatten werden von hier vorne geführt. Ihren Nachhilfeunterricht können Sie bitte draußen machen. Das stört wirklich.
So geht es seit gerade mal 10 Sitzungstagen. Als Nummer 2 im Staat nimmt Julia Klöckner auch internationale Verpflichtungen wahr, hat mehrere Staatschefs getroffen und mit Parlamentspräsidenten anderer Länder gesprochen. Im Bundestag hielt sie eine Gedenkrede und hat natürlich Sitzungen geleitet.
Meine Aufgabe, mein Job, den habe ich ordentlich zu erledigen und vor allen Dingen im Sinne, dass Demokratie sich nicht blamiert und der Deutsche Bundestag, sondern dass wir einladen und Lust auf mehr machen.
Um mehr geht es Klöckner auch in anderer Hinsicht. Um mehr Respekt im Hohen Haus, der sich ihrer Meinung nach nicht nur im Umgang der Abgeordneten miteinander zeigen soll, sondern auch dadurch, dass mindestens 2 Minister auf der Regierungsbank präsent sind. Britta Hasselmann von den Grünen ist dafür.
Da hat die Bundestagspräsidentin meine volle Unterstützung, wenn sie sich dafür stark macht und an die Regierung appelliert. Denn durch Abwesenheit glänzen ist nicht die Aufgabenbeschreibung von Ministern.
Apropos Aufgabenbeschreibung. Bei einer Bundestagspräsidentin gehören erhöhte Social-Media-Aktivitäten bisher nicht unbedingt dazu. Allerdings gilt Klöckner in den letzten Jahren als äußerst rege, was Postings, Clips und Tweets angeht. Zuletzt hat sie einen Post geteilt, in dem Bundeskanzler Merz angeblich eine Fernsehmoderatorin fertig macht. Das löste bei vielen Stirnrunzeln aus. Heidi Reichenegg, kommissarische Fraktionschefin der Linken und deren TikTok-Star, sagt:
Ich finde, gerade als Bundestagspräsidentin sollte sie sich vielleicht mal eine kleine Social-Media-Pause gönnen.
Wenn es um andere geht, legt Julia Klöckner in ihrer Amtsführung als Bundestagspräsidentin aktuell eine gewisse Strenge an den Tag. Kein Wunder. Alle im Präsidium sind neu in ihrer Funktion. Das Parlament ist an den Rändern stärker geworden. Da geht es erst einmal darum, sich Respekt zu verschaffen. Der parlamentarische Geschäftsführer der AfD, Bernd Baumann, hält sich mit einem Urteil noch zurück.
Ich wünsche ihr alles Gute, der Frau Klöckner. Ich habe den einen oder anderen ordentlichen Eindruck von ihr gewonnen, aber es ist einfach noch zu früh.
Und wenn man Julia Klöckner fragt, wie sie sich auf die Sitzungsleitung unter der Reichstagskuppel vorbereitet, sagt sie:
Ja, das ganze Leben ist Vorbereitung, glaube ich, für so eine Sitzungsleitung.
Dabei herausgekommen ist ein ziemlich resoluter Stil. An den werden die Abgeordneten sich wohl gewöhnen müssen.
Meint unser Hauptstadtkorrespondent Uwe Jahn. Eine ganze Generation ist seit der Wiedervereinigung vergangen. Wie hat diese Zeitspanne unsere Lebenseinstellungen verändert? Darüber hat Harald Asel am Dienstag mit Gästen diskutiert, unter anderem mit Dirk Neubauer. Der ist von Beruf Journalist, aber war auch lange parteiloser Bürgermeister und Landrat in Mittelsachsen.
Damals hat die Politik eingegriffen, weil es gar nicht anders ging. Also wenn über Nacht 20.000 Leute ihren Job verlieren in Bitterfeld, dann kannst du nicht sagen, good luck. Da muss jemand sein, der das auffängt. Das Problem ist nur, dass wir mit diesem Kümmern nicht aufgehört haben. Und wir haben die Leute sprichwörtlich totgekümmert. Jeder Landespolitiker, den ich kenne, definiert sich darüber, dass er sich kümmert.
Ja, also, die wollen ja auch alle wiedergewählt werden.
Ja, und das ist genau die Falle, aus der die nicht mehr rausgekommen sind. Und wir haben 35 Jahre den Leuten immer, wenn es eng wurde, gesagt, bleiben Sie ruhig, wir holen Hilfe.
Tja, die Kümmerer. Was haben verschiedene Lebenskulturen und Identitäten aus Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten gemacht? Darum geht es im Inforadio-Forum am Sonntag ab 11 Uhr hier im Programm.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Von außen sehen sie aus wie große Bürogebäude, aber drin stehen keine Schreibtische oder Drehstühle, sondern ein Computer neben dem anderen. Was Anzahl und Kapazität von Rechenzentren angeht, liegt Berlin deutschlandweit auf Platz 2. Laut Digitalverband Bitkom haben sie eine Leistung von 140 Megawatt. Sechsmal so viel ist noch in Planung und gerade wird ein neues Rechenzentrum in Marienfelde gebaut. Wirtschaftsreporterin Anja Dobrodinsky war dort.
Mit Mörtel und Maurerkelle in der Hand, so stehen die Berliner Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey, der Chef der GASAG und der Deutschlandchef des Unternehmens Virtus in einem Gewerbegebiet in Marienfelde und errichten eine kleine Mauer. Sie soll der Grundstein sein für 4 Virtus-Rechenzentren. Sie werden eine Leistung von 58 Megawatt haben. Dafür brauchen sie so viel Strom wie eine mittlere Stadt. Und das überfordert das örtliche Stromnetz, erklärt Michael Dada, der Virtus-Deutschland-Chef.
Das erfordert erhebliche Ausbauarbeiten. Neue Kabel müssen gelegt werden, neue Felder in den Umspannwerken müssen freigeräumt werden und natürlich auch in die gesamte strategische Netzplanung muss das reinpassen. Aber Teile der Arbeiten, um diese Leitung hier ranzulegen, die können Sie bereits sehen, nicht nur hier auf dem Campus, sondern auch, wenn Sie sich dem Gebiet nähern.
Insgesamt 900 Millionen Euro investiert Virtus hier. In Zukunft sollen 90 Menschen auf dem Campus arbeiten. Der erste Teil soll im Sommer in Betrieb gehen, Virtus Deutschland-Chef Michael Dada.
Also potenzielle Kunden sind hier sowohl Cloud-Betreiber als auch jetzt neu aufkommend KI-Anwendungen. Wir behalten aber auch einen großen Teil der Kapazitäten dafür vor, kleinteiliger an verschiedene Unternehmen oder auch staatliche Organisationen zu vermitteln.
Laut Wirtschaftsförderer Berlin-Partner liegen der Stadt 40 weitere Anfragen für solche Rechenzentren vor. Würden die alle jetzt in Betrieb gehen, ginge das Stromnetz in die Knie. Dessen Kapazität soll sich deshalb nach Plänen des Senats in den kommenden 10 Jahren verdoppeln. Wer in Zukunft in Berlin Rechenzentren baut, muss bestimmte Auflagen erfüllen. So muss der Strom aus erneuerbaren Quellen kommen und die Abwärme muss zum Heizen genutzt werden. Das soll auch in Marienfelde passieren. Darum kümmert sich Data to Heat, ein Gemeinschaftsunternehmen der GASAG-Tochter Solution Plus und des Immobilienentwicklers Investa. GASAG-Chef Georg Friedrichs erläutert, wie die Wärme eingefangen wird.
Der meiste Strom, den Rechenzentren brauchen, wird genutzt, um Server zu kühlen. Und das macht man entweder mit Luft oder mit Flüssigkeiten. Was daraus kommt, hat Temperatur. Diese Temperatur nutzen wir mit Wärmetauschern. Und normalerweise schaltet man dann noch eine Wärmepumpe dazwischen. Denn die Wärme, die wir aus einem Rechenzentrum ziehen können, hat so 27, 28 Grad vielleicht. Das reicht nicht für eine Heizung.
Bis zum Jahr 2041 sollen mit der Wärme der Rechenzentren rund 9000 Haushalte in Marienfelde versorgt werden. Das dauert so lange, weil das Wärmenetz erst noch verlegt werden muss. Marienfelde ist nicht das erste Projekt von Data to Heat, sagt GASAG-Chef Georg Friedrichs.
Wir haben ein weiteres Projekt oben in Spandau, dann ist das bekannteste Projekt Palaceum, glaube ich, wo wir mit der Telekom zusammenarbeiten. Und das ist auch alles schon in Bau.
Auch Virtus plant weitere Rechenzentren in der Region. In Wustermark soll ein Campus mit 9 Gebäuden entstehen. Investitionssumme 3 Milliarden Euro.
Soweit unsere Wirtschaftsreporterin Anja Dobrodinsky über das neue Rechenzentrum in Marienfelde. Das Wetter in Berlin und Brandenburg. Am Abend haben wir nur noch gelegentlich mal schauernd einzelne Gewitter. Meistens ist es trocken. Es bleibt windig bei wechselnder Bewölkung. Die Temperaturen zur Stunde 19 bis 22 Grad. Morgen bekommen wir 20 bis 24 Grad, also ähnliche Werte. Und am Nachmittag dann wieder deutlich mehr Schauer und örtliche Gewitter.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Jürgen Buch.
Staus und Verzögerungen in Brandenburg. Westliche A10 in Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest 30 Minuten, in Richtung Dreieck Werder zwischen Potsdam Nord und Vöben 20 Minuten. Östliche A10 in beiden Richtungen zwischen Rüdersdorf und Dreieck Spreeau jeweils 10 Minuten und A15 Richtung Grenze zwischen Cottbus West und Rogosen 20 Minuten. Die B96 ist zwischen Glienicke Nordbahn und Hohenneuendorf in beiden Richtungen nach einem Unfall gesperrt. Stau bei der Umfahrung über Schönfließ. Stadtverkehr Berlin. Auf der A100 stockt es Richtung Wedding ab Wechsstraße aktuell 20 Minuten plus. Auf der A113 stadtauswärts bis Schönefeld Nord ebenfalls 20 Minuten mehr. Staupunkte in der Innenstadt sind rund um Hallisches Tor und Blücherplatz wegen des Karnevals der Kulturen. Außerdem Schlesisches Tor und Elsenbrücke, Rudolf-Rühl-Allee, Hermann- und Karl-Marx-Straße sowie rund um die gesperrte Wollangstraße. Staus stadtauswärts gibt's auf Prenzlauer Promenade, Malchower und Ahrensfelder Chaussee. Unser Programm gibt es auch im Livestream auf rbb24inforadio.de.
Es wird 15.40 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Irina Grabowski im Studio. Guten Tag. Es gibt Unternehmen, denen Menschen für gleiche Arbeiten nicht den gleichen Lohn bekommen, wenn zum Beispiel bestimmte Dienstleistungen an Tochterfirmen ausgelagert werden. Die Charité in Berlin stand deswegen lange in der Kritik. Jetzt gibt es dort eine hart erkämpfte Änderung. Und dazu die Nachrichten mit Jürgen Buch.
Die Beschäftigten der Charité-Tochter CFM sollen ab dem Jahr 2030 genauso viel Geld verdienen wie Angestellte der Charité selbst. Darauf haben sich die CFM-Geschäftsführung und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi geeinigt, wie der RBB erfahren hat. Demnach wird das Gehalt der rund 3.500 Beschäftigten stufenweise an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst angeglichen. In einem ersten Schritt steigt das Einkommen ab diesem Juni zunächst auf 88%. Dazu kommt eine Einmalzahlung von 300 Euro. CFM ist unter anderem für Krankentransport, Reinigung und Sicherheit zuständig. Wegen des Tarifstreits gab es wochenlange Streiks. Im Bundestag ist heute über Pläne der Bundesregierung für eine schärfere Migrationspolitik debattiert worden. Innenminister Dobrindt verteidigte den Gesetzentwurf der Koalition zum Familiennachzug. Er sieht vor, dass Angehörige von Geflüchteten ohne anerkannten Asylstatus erstmal nicht mehr nachkommen dürfen. Bisher können jeden Monat 1.000 Visa für den Familiennachzug von sogenannten subsidiär Schutzberechtigten ausgegeben werden.
Diese Maßnahme, sie wirkt übrigens in zwei Richtungen. Zum einen wirkt sie direkt, weil 12.000 Menschen weniger jedes Jahr nach Deutschland nachgezogen werden. Und zum anderen wirkt sie, weil der Pull-Faktor, die Logik der Schleuserbanden, sie wird durchbrochen. Das heißt, dass diese Logik, es muss einer nach Deutschland schaffen und dann kann die Familie nachgezogen werden, diese Logik, sie wird schlichtweg durchbrochen.
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, CSU. In Deutschland sind in diesem Jahr bislang deutlich weniger Asylanträge gestellt worden als in den ersten 5 Monaten des vergangenen Jahres. Das geht aus den Zahlen hervor, die das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Nürnberg vorgelegt hat. Insgesamt seien bis Ende Mai knapp 63.000 Anträge gestellt worden, fast die Hälfte weniger als im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres. Im Bundestag haben Grüne und Linke gefordert, dass der Mindestlohn auf 15 Euro erhöht wird. Beide Parteien kritisieren, dass viele Menschen trotz harter Arbeit von ihrem Einkommen kaum leben könnten. Auch die SPD hält einen Mindestlohn von 15 Euro zwar für richtig, sie ist aber dagegen, diese Frage per Gesetz zu regeln. Wie CDU und CSU will sie, dass über die Höhe weiterhin die unabhängige Mindestlohnkommission entscheidet. Aktuell liegt der Mindestlohn bei 12,82 Euro pro Stunde. Die Diäten für die Abgeordneten im Brandenburger Landtag sollen künftig nicht mehr so stark steigen wie bisher. Das geht aus einem Gesetzentwurf hervor, den die Regierungsfraktionen von SPD und BSW zusammen mit der CDU vorgelegt haben. Danach soll es vom kommenden Jahr an einen Grenzwert von 3,5% geben. Bislang wurden die Bezüge der Abgeordneten jährlich nach der allgemeinen Entwicklung von Einkommen und Verbraucherpreisen in Brandenburg festgesetzt. In diesem Jahr waren die Diäten der 88 Abgeordneten deshalb um etwas mehr als 500 Euro gestiegen, auf rund 9.800 Euro im Monat. In Köln steht ein Jugendlicher unter Terrorverdacht. Der 14-Jährige soll im Internet IS-Propaganda verbreitet haben. Aus Köln Jochen Hilgers.
Der 14-Jährige soll zunächst auf seinem TikTok-Profil Videos und einen Beitrag mit Bezügen zum IS veröffentlicht haben. Auch auf anderen Kanälen soll er aktiv gewesen sein, heißt es, inklusive eines Treueschwurs für den IS. Entgegen anderslautender Berichte ist er nicht im Gewahrsam der Polizei. Die Staatsanwaltschaft Köln widersprach Berichten energisch, wonach der Schüler angeblich einen Anschlag auf einen Kölner Weihnachtsmarkt geplant hatte. Der 14-Jährige hatte sich freiwillig zur Polizei begeben.
Der Naturschutzbund Deutschland fordert, Nord- und Ostsee besser zu schützen. Der Zustand beider Meere sei besorgniserregend, sagte ein Sprecher in Berlin. Meere würden große Mengen Kohlendioxid speichern und seien Orte der Erholung. Um das zu erhalten, müsse es ein nationales Sofortprogramm zum Meeresschutz geben. Es gelte, Salzwiesen und Seegraswiesen wiederherzustellen. Außerdem müssten artenreiche Riffe erhalten werden, um dem Verlust der Biodiversität entgegenzuwirken. Am Sonntag ist der internationale Tag des Meeres. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag wechselnd bewölkt mit Sonne, im Südwesten einige Schauer oder Gewitter, starkböiger Südwestwind. Aktuell in Berlin-Spandau Eiskeller 23 und in Marzahn 21 Grad, in Frankfurt Oder 17 und in Welzow 22 Grad. Morgen wechselhaft, ab dem Mittag Schauer und einzelne Gewitter bei 20 bis 24 Grad, auch am Sonntag wechselhaft, dabei etwas kühler. Die Zeit 15.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs, heute in Marokko. Und dabei dreht sich alles um landestypisches Handwerk, das man auf Reisen kennenlernen kann. Mein Name ist Tina Witte. Jedes Jahr im Mai werden im Südosten des Landes tausende Tonnen duftender Blütenblätter und Knospen der Rosen gepflückt und anschließend zu Rosenwasser verarbeitet oder auch Rosenölessenz, einem kostbaren Grundstoff der kosmetischen Industrie. Nicht nur beim jährlichen Rosenfest, einer Attraktion für Touristen aus dem In- und Ausland, dreht sich in der Region alles um die Rosen. Unser Korrespondent Stefan Ehlert hat sich das angesehen.
Früh am Morgen in Marokkos Tal der Rosen, südöstlich vom Hohen Atlas. Am Fuß schneebedeckter Berge plätschern Bäche durch das kühle Tal. Nicht nur der Weizen steht gut dieses Jahr, auch die pink blühenden Damaszenerrosen tragen schwer an duftenden Blüten. Denn ausnahmsweise gab es dieses Jahr ausreichend Regen. Mit ihrem Mann Mohammed schreitet Keltuma Azerval ihre Rosenhecken ab und zupft mit bloßen Händen Blütenblätter und Knospen ab. Von Sonnenaufgang bis Mittag. Bares Geld sei das.
Die offenen Blüten verkaufen wir sofort an einen Mittelsmann. Die Knospen trocknen wir zu Hause und verkaufen sie später.
In diesem Jahr sei die Ernte hervorragend, sagt die Bäuerin. Mehr als 2 Euro bekomme sie pro Kilo Blütenblätter. Jeden zweiten Tag ernte sie zwischen 20 und 30 Kilo davon. Einen Monat lang dauere die Ernte. Keltuma Azerval arbeitet wie viele Kleinbäuerinnen auf eigene Rechnung. Die Rosen gehören ihrer Familie. Viele Frauen haben sogar eigene Kooperativen zur Weiterverarbeitung gegründet. Ortswechsel. Auf dem Rosenhof der Familie Sophie arbeiten Tagelöhnerinnen. Etwa 60 Frauen auf 10 Hektar Land. Morgens früh singen sie, vielleicht auch um sich aufzuwärmen. Die Arbeit sei hart, sagt Pflückerin Naima Sahir und zeigt ihre zerkratzten Handgelenke. Seit 4 Jahren hilft sie bei der Ernte aus.
Ich bin froh, jedes Jahr dabei zu sein. Wenn du nicht arbeitest, hast du nichts zu essen. Aber die Hände und der Rücken tun mir weh.
Die Frauen auf Sophies Plantage werden nach Ernteleistung bezahlt. Je Kilo Rosenblüten erhalten sie umgerechnet 40 Cent und kommen so auf etwa 10 Euro Tageslohn. Hakim Sophie ist der Agrarwirt des Familienbetriebs. Schnelligkeit sei bei der Ernte ein wichtiger Faktor, sagt er, denn in der prallen Sonne verlieren die Blütenblätter sehr schnell an ihrer Substanz, den ätherischen Ölen.
Letztes Jahr herrschte Dürre, das Wetter war wirklich ein Problem, denn dann kam der Hagel und traf auf die durch die Dürre geschwächten Rosen.
Statt der 40 Tonnen, die er dieses Jahr erwartet, konnte Hakim Sophie letztes Jahr nur 30 Tonnen Blütenblätter in die eigene Destillerie liefern. Er musste welche auf dem freien Markt zukaufen, um genügend Rosenwasser, Seifencremes und Essenz für seine Kunden herzustellen. Und 2024 war nur eines von 7 Dürrejahren in Folge. Die Produzenten arbeiten mit Tröpfchenbewässerung und weiten die Flächen aus, um trotz Dürre die Erträge zu halten. Doch der Klimawandel, sagt Hakim Sofi, mache ihm große Sorgen. Er bereite sich auf Alternativen zur Rosenblütenproduktion vor.
Wir haben viele Ideen, an denen wir arbeiten. Ich habe 15 Hektar Land in den Bergen gepachtet. Wir wollen Weintrauben für den Verzehr anbauen. Wir wollen Safran herstellen. Wir wollen es mit Stielrosen versuchen, die oft als Geschenk überreicht werden. All das, damit wir unsere Arbeiterinnen und Arbeiter weiter beschäftigen können.
Hakim Sofi zeigt uns Tanks und Destillationsapparate im eigenen Betrieb. Es herrscht eine Bullenhitze. Bei 50 Grad werden die Blütenblätter ein paar Stunden in Wasser eingeweicht. Dieses Wasser wird dann destilliert. Die Firma Sofi ist nur eine von etwa 20 Rosenwasserfabriken im Tal der Rosen. 80% ihrer Produkte gehen nach Frankreich, darunter auch die kostbare Rosenölessenz. Zum Preis von 20.000 Euro pro Liter, ein Rohstoff der Parfümindustrie. Für einen Liter davon müssen 5 Tonnen Blütenblätter verarbeitet werden, ein immenser Aufwand. Killat N'Guna heißt die wichtigste Stadt im Tal der Rosen. Zum 60. Mal richtet sie in diesem Jahr ihr Rosenfest aus. Eine Messe rund um alles, was sich aus Rosenblüten herstellen lässt. Sogar der Agrarminister aus der Hauptstadt Rabat ist angereist. Das Fest sei eine wichtige Werbeveranstaltung für Marokkos einzigartige Rosenblütenproduktion, sagt der Chef der regionalen Agrarhandelskammer Roua Bouchrif. Eine Zukunft ohne Rosen im Tal der Rosen sei für ihn nicht vorstellbar, trotz Klimawandel.
Sie wissen, die besten Parfüms in Paris werden auf der Basis von Rosen aus Killat N'Guna hergestellt.
Statt der nur 18.000 Einwohner bevölkern zum Rosenfest eher 60.000 Menschen den ansonsten so verschlafenen Ort Killat N'Guna. Zu den zahllosen Touristen aus aller Welt zählt auch ein junger Belgier, den seine rosenliebende Freundin ins Festzelt gelockt hat. Was ihm besonders gefällt:
Die Leute sind sehr stolz auf ihre Produkte. Und nicht nur, weil sie etwas verkaufen wollen, sondern weil sie wirklich damit zufrieden sind.
Rosenblüten aus Marokkos Tal der Rosen, sie sind der Stolz eines ganzen Landes. Und in diesem regenreichen Jahr steht den Produzenten zum ersten Mal seit langem eine Rekordernte bevor.
Das Lautenbauen hat in Marokko eine lange Tradition. Die dickbauchige Kurzhalsgitarre mit dem besonderen Klang ist nicht nur in Nordafrika beliebt. Aber so ein Instrument ist teuer und die Herstellung dauert mindestens einen Monat. Wie anderen traditionellen Handwerkskünsten in Marokko droht auch dem Lautenbau das Verschwinden. Stefan Ehlert war in einer Werkstatt in Marrakesch, in der auch eine Frau arbeitet.
In seiner kleinen Werkstatt in Marrakesch schleift Buchta Edouani eine Holzlamelle. Es ist eine von vielen, die am Ende gebogen und dann den Resonanzkörper der fertigen Laute bilden werden. Der Meister ist heute 54 Jahre alt und baut seit seinem 12. Lebensjahr diese klassischen arabischen Zupfinstrumente, auf Französisch Lüt, genannt auf Arabisch Oud. Kennzeichen: großer Bauch, kurzer, abgeknickter Hals. Sie seien gefragt weltweit, dennoch mache er sich Sorgen.
Der Beruf ist vom Aussterben bedroht, weil die nachfolgende Generation fehlt. Die Leute haben keine Geduld mehr. Die Auszubildenden, die kommen, sind zu ungeduldig. Aber die Laute hat eine Seele. Man braucht sehr viel Geduld, um so ein Instrument zu bauen.
Nur noch etwa 30 Lautenbauer gäbe es heute in Marokko, die meisten seien alt, hat die UN-Kulturorganisation UNESCO herausgefunden. Manche Metiers wiesen sogar nur noch einen einzigen Vertreter auf. Zeit zum Handeln, fand UNESCO-Landesdirektor Eric Fault.
Es ist völlig klar, wenn wir nichts dagegen unternehmen, dann gibt es in 10 oder 20 Jahren keinen einzigen Handwerker mehr in diesen Berufszweigen.
Die UNESCO in Marokko startete gemeinsam mit Marokkos Ministerium für Tourismus und Kunsthandwerk ein Rettungsprogramm. Davon hörte die heute 30-jährige Huda Khairat und bewarb sich bei Buchta Edouani um die 9 Monate dauernde Ausbildung zur Lautenbauerin. Erst hatte sie Betriebswirtschaft studiert, dann beschäftigte beschäftigte sie sich mit Kunsttischlerei. Lauten zu bauen sei ihre Leidenschaft geworden.
Il faut aimer ce qu'on fait.
Man muss das, was man tut, lieben, damit man erlebt, was wir als Flow-Erfahrung bezeichnen. Das ist, wenn man nicht spürt, wie die Zeit verstreicht. Man arbeitet, arbeitet, arbeitet und merkt gar nicht, dass es schon so spät ist.
Entspannt sitzt Huda Khairat auf einem Hocker, mitten in Meister Eduanis nach Holz duftender Werkstatt. Sie probiert eine fertige Laute aus. Jeder kleine Fehler, jeder Riss und jede Unebenheit seien hörbar. Um jeden Preis sei Perfektion gefragt, habe sie gelernt. Die Ausbildung sei ihr nicht immer leicht gefallen, selbst Tränen seien geflossen.
Ich habe einmal geweint, als ich die Lamellen für den Bauch der Laute in ihre Form gebogen habe. Du kannst mehr als 3 oder 4 Stunden damit zubringen, sie aufzureihen. Als dann eine der Lamellen brach, habe ich geweint.
Denn dann musste sie von vorn anfangen. Zum Preis von umgerechnet 800 bis 1500 Euro sind die Lauten nicht für jedermann in Marokko erschwinglich. Eine zu bauen dauere mindestens einen Monat, sagt Meister Eduani. Huda Khairat setzt jedoch anders als der Meister nicht nur auf klassisches Handwerk, sondern auch auf ihren Computer.
Man kann ihn benutzen, um technische Zeichnungen zu machen und auch um 3D-Modelle zu erstellen. Es hilft, Kosten und Arbeitszeit zu verringern. Es würde mir auch helfen, Produkte genauer den Vorgaben der Kunden gemäß zuzuschneiden.
Denn nicht jede Laute sei gleich. Die junge Frau will sich auch nicht auf die Herstellung von Musikinstrumenten beschränken, sondern möglichst in einer Kooperative mit anderen jungen Handwerkern eine ganze Produktpalette entwickeln und den Beruf modernisieren. Die Bewahrung des kulturellen Erbes und eines traditionellen Handwerks, sagt auch UNESCO-Landesdirektor Fault, bedeutet nicht, dass alles so bleiben müsse wie zuvor.
Es sind traditionelle Berufe, aber es sind lebendige Berufe, die dazu bestimmt sind, sich weiterzuentwickeln. Das heißt, die Art und Weise, wie man dieses oder jenes vor 100 Jahren gemacht hat, kann sich der modernen Welt anpassen und gleichzeitig den Traditionen treu bleiben.
Huda Khairat glaubt, dass sie als einzige Frau unter den Lautenbauern eine besondere Verantwortung trage. Sie will auch andere Frauen für ihren Beruf gewinnen und sie will beweisen, dass ihr Handwerk eben keine Männerdomäne ist. Sie sei überzeugt davon, dass Frauen in Marokko überall Erfolg haben könnten.
Wir haben marokkanische Pilotinnen, die verheiratet sind. Wir haben marokkanische Frauen in allen Bereichen, die ein Gleichgewicht zwischen Berufs- und Privatleben herstellen können. Das kriege ich auch hin, hoffe ich.
Meister Buchta Eduani ist jedenfalls zufrieden mit Huda Khairat als Nachwuchskraft. Aber dass er sich als Lautenbauer jemals zur Ruhe setzen könne, das glaube er trotzdem nicht. In seinem Beruf gebe es keinen Ruhestand. Er jedenfalls wisse nicht, ob und wann er in Rente gehen werde.
Das war unterwegs. Ich bin Tina Witte. Sie wollen auf dem Laufenden bleiben und mögen es kompakt mit einer Prise Humor? Nur haben Sie keine Zeit, sich täglich stundenlang über Nachrichten aus aller Welt zu informieren? Dann ist unser neuer Podcast 7 Tage wach, die Woche mit Schrag und Schröder genau das Richtige.
Wir sind Hendrik Schröder und Christoph Schrag und wir sind sehr gern gut informiert, aber nur selten einer Meinung. Und wir schauen in diesem Podcast zurück auf die wichtigsten Fragen und Themen der Woche.
Das bedeutet, wir sammeln Fakten, wir lesen Interviews, wir führen Interviews und wir führen auch eine Debatte rund um die Themen. Präzise, aber locker, fundiert und unterhaltsam.
7 Tage wach, die Woche mit Schrag und Schröder. Ein RBB 24 Inforadio Podcast. Immer freitags in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Das Wetter in Berlin und Brandenburg. Schauen wir schon mal auf die nächste Nacht voraus. Es gibt einen Wechsel aus Wolken, klaren Phasen, vereinzelt Schauer und die Temperaturen sinken auf 15 bis 11 Grad, wieder milde. Ja. Bis dahin haben wir noch einzelne Schauer oder auch Gewitter. Es ist sehr windig. Und morgen dann Wolken, etwas Sonne im Wechsel. Und am Nachmittag, da könnte es dann wieder mehr Schauer und auch Gewitter geben. 20 bis 24 Grad sind für morgen angekündigt.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Jürgen Buch.
Vorsicht auf der A11 Berlin Richtung Stettin zwischen Dreieck Barnim und Bernau Süd liegt eine Stoßstange auf der Fahrbahn. Staus und Verzögerungen in Brandenburg, westliche A10 in Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest 30 Minuten, in Richtung Dreieck Werder zwischen Potsdam Nord und Vöben 20 Minuten. Östliche A10 in beiden Richtungen zwischen Rüdersdorf und Dreieck Spreeau jeweils 10 Minuten. Die B96 ist zwischen Gliniken Nordbahn und Hohenneuendorf in beiden Richtungen nach einem Unfall gesperrt. Stau bei der Umfahrung über Schönfließ. Stadtverkehr Berlin. Auf der A100 stockt es Richtung Wedding, ab Wechsstraße aktuell 20 Minuten plus. Auf der A113 sind es stadtauswärts bis Schönefeld Nord 10 Minuten. Staupunkte in der Innenstadt sind rund um Hallisches Tor und Blücherplatz wegen des Karnevals der Kulturen. Außerdem Elsenbrücke, Rennbahnstraße, Karl-Marx-Straße und Rudolf-Rühler-Allee sowie bei den Umfahrungen der gesperrten Wollangstraße. Staus stadtauswärts gibt's auf Prenzlauer Promenade, Fürstenwalder Damm, Malchow und Falkenseer Chaussee.
Es ist 16 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Irina Grabowski im Studio. Guten Tag. Es gehe jetzt Schlag auf Schlag, hat Friedrich Merz neulich gesagt. Er wollte damit deutlich machen, dass unter ihm als Kanzler nicht lange gefackelt wird. Was das nun unter Migrationspolitik bedeutet, das konnte man heute einmal mehr im Bundestag erleben. Die Nachrichten mit Jürgen Buch.
Der Bundestag hat über eine schärfere Migrationspolitik debattiert. Dabei ging es um den Nachzug von Angehörigen von Geflüchteten ohne anerkannten Asylstatus. Innenminister Dobrindt will diesen Familiennachzug für 2 Jahre aussetzen. Aus dem Hauptstadtstudio Lissi Kaufmann.
Die sozialdemokratischen Redner machen in der Bundestagsdebatte klar, der SPD-Fraktion ist der Kompromiss mit der Union zum Familiennachzug schwer gefallen. Es zeige eben, was politisch möglich war, meint die SPD-Abgeordnete Rasha Nasser. Deutliche Kritik kommt von den Grünen und der Linkspartei. Sie nennen das Vorhaben unmenschlich und warnen vor den Folgen. Der AfD wiederum geht das Vorhaben der Regierung nicht weit genug. Bundesinnenminister Dobrindt von der CSU verteidigt den Plan im Bundestag. Der Schritt wirke auch indirekt, weil damit ein Anreiz wegfalle, nach Deutschland zu kommen.
In Köln steht ein Jugendlicher unter Terrorverdacht. Der 14-Jährige soll im Internet IS-Propaganda verbreitet haben. Die Behörden in Nordrhein-Westfalen haben aber Medienberichten widersprochen, wonach der Jugendliche einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt geplant haben soll. Dafür gäbe es keine Hinweise. Dementiert wurde auch, dass der Junge in Gewahrsam sei. Er habe sich selbst bei der Polizei gemeldet. Im Bundestag haben Grüne und Linke gefordert, dass der Mindestlohn auf 15 Euro erhöht wird. Beide Parteien kritisieren, dass viele Menschen trotz harter Arbeit von ihrem Einkommen kaum leben könnten. Auch die SPD hält einen Mindestlohn von 15 Euro zwar für richtig, sie ist aber dagegen, diese Frage per Gesetz zu regeln. Wie CDU und CSU will sie, dass über die Höhe weiterhin die unabhängige Mindestlohnkommission entscheidet. Die Kommission ist mit Vertretern von Arbeitgebern und Arbeitnehmern besetzt. Aktuell liegt der Mindestlohn bei 12,82 Euro pro Stunde. Die Bundesbank hat ihre wirtschaftlichen Erwartungen für das laufende Jahr gesenkt. In ihrer aktuellen Deutschlandprognose rechnet die Zentralbank damit, dass die Wirtschaft bis Jahresende nicht wächst. Aus Frankfurt am Main, Lars Hofmann.
Ende vergangenen Jahres war die Behörde noch von einem leichten Wachstum von 0,2% ausgegangen. Der Grund, warum die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr stagnieren werde, liegt nach Ansicht von Bundesbankpräsident Nagel vor allem an den neuen US-Zöllen und der Unsicherheit über die künftige Politik der amerikanischen Regierung. Das treffe vor allem die exportorientierte Industrie. Für das kommende Jahr rechnen die Bundesbanker unverändert damit, dass die geplanten Milliardenausgaben für Verteidigung